Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, in so viele schöne Gesichter sehen zu können. Wenn man eine Nacht geschenkt bekommt, in der man nicht viel Schlaf bekommt, dann fragt man sich, was will Gott einem damit sagen? Aber das ist in dem Fall, glaube ich, die falsche Frage, weil so ist das Leben einfach, wenn man Kinder hat. Und deshalb gucken wir uns lieber mal den Text für heute an und schauen uns da mal an, was uns Gott vielleicht dadurch sagen möchte. Heute geht es um, wie Heinz das schon gesagt hatte, um zwei Personen, die nicht namentlich genannt sind. Wir wissen nicht viel von sie, nur dass sie einen Sohn hatten, der Meere teilen konnte und der Sachen in Stein gehauen haben, die bis heutzutage noch einmal Gültigkeit haben. Und zwar sind es Moses Eltern. Den Text dazu oder das heutige Thema vorgibt, den finden wir in Hebräer 11, Vers 23. Wer möchte, der kann mit mir gerne zusammen einmal diesen Text lesen. Es ist echt nur ein Vers und den werden wir uns dann nochmal genauer anschauen, auch mit den zusammenhängenden Versen aus Mose. In Hebräer 11, Vers 23 steht: In solchem Vertrauen hielten die Eltern von Mose ihr Kind nach dessen Geburt 3 Monate lang versteckt. Sie sahen seine Schönheit und ahnten, dass Gott Großes mit ihm vorhatte. So hatten sie keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Um so ein bisschen das Verständnis für diesen Text zu bekommen und auch so ein bisschen das Spielfeld kennenzulernen, möchte ich so ein bisschen weiter ausholen, was zu der Zeit, als das passiert ist, was da los war. Also das knüpft so ein bisschen an dem an, wo Christian letzten Sonntag aufgehört hat. Und zwar, nachdem Josef dann gestorben war, gab es mehrere, oder ich glaube 2 Pharaonen steht da, nach ihm. Und die kannten Josef irgendwann nicht mehr. Und die kannten auch nicht mehr die Geschichte von Josef und auch nicht von den Hebräern. Und das Einzige, was der Pharao in der Zeit gesehen hat, ist, die Israeliten werden einfach immer mehr. Sie übervölkern uns. Es werden einfach zu viele. Da hat er sich überlegt, gut, was können wir machen, damit das nicht so weitergeht, damit die Tendenz nicht weiter steigt, sondern eher fällt. Da hat er sich überlegt, ja, lass mal die Männer heiter arbeiten, dann haben die nicht so viel Energie und da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Kinder. Es hat aber auch nichts geholfen. Dann hat er sich mit den hebräischen Hebammen getroffen, hat denen gesagt, okay, jetzt gibt es hier ein Gesetz und zwar folgendes: immer wenn ihr bei den hebräischen Frauen seid und ein Sohn geboren wird, dann tötet diesen Sohn. Das haben die aber auch nicht gemacht. Sie haben Gott mehr gefürchtet als den Pharao. Und als der Pharao sie dann zur Rede gestellt hat, haben sie dann einfach gesagt, ja, weißt du was, die hebräischen Frauen im Vergleich zu den ägyptischen Frauen, die sind einfach so stark, wenn wir da sind, dann sind die Kinder schon draußen. Also wir können da nichts machen. Und dann hat er halt als, wie nennt man das Wort so schön, Ultima Ratio gesagt, Leute, dann einfach alle Söhne Israels, alle Söhne von den Hebräern in den Nil werfen. Ab jetzt wird jedes männliche Kind der Hebräer getötet. Und in der Situation befanden sich jetzt auch Moses Eltern. Und um die Geschichte noch mal ein bisschen aufzurollen, lade ich euch ein, mit mir zusammen 2. Mose 2, die ersten 4 Verse zu lesen. Da steht Folgendes: Ein Mann aus der Nachkommenschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesundes, schönes Kind war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen, dichtete es mit Pech ab, sodass kein Wasser durchkam, und legte das Kind hinein. Dann setzte sie das Kästchen ins Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester des Kindes versteckte sich in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Mein erster rationaler Gedanke, wo ich diese Geschichte gelesen habe, war: Warum machen die das? Warum steckt man so viel Mühe darin, ein Kind am Leben zu halten, das eigentlich dem Tod geweiht ist? Wenn sie es 3 Monate zu Hause versteckt haben, okay, dann fängt es irgendwann an zu schreien und dann merkt es jemand und dann ist es weg. Okay, dann hält es vielleicht doch noch ein paar Monate länger aus und kann irgendwann laufen und läuft auf die Straße und es sieht jemand. Und dann holt es sich der Pharao auch da. Also rational gesehen haben sie überhaupt keine Aussicht, keine Chancen, keine Hoffnung gehabt, dieses Kind am Leben zu halten. Und hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Einschub. Hier steht, dass sie dem, wir haben ganz am Anfang gelesen, dass sie den Befehl des Königs getrotzt haben. Das soll hier jetzt aber auch keine Einladung oder Freifahrtschein dafür sein, dass man anhand jeglicher Bibelstellen jetzt immer der Regierung einfach aus dem Weg gehen kann. Sondern es ging hier um einen ganz schwerwiegenden Befehl, nämlich, dass das Kind getötet werden sollte. Und dem haben sich die Eltern widersetzt. Aber warum haben sie das getan? Rational gesehen habe ich gerade gesagt, keine Chance. Und da habe ich mir nochmal Hebräer 11 zu Herzen genommen, nochmal genauer hingeschaut. Und wenn man zum Beispiel jetzt, ich habe hier die Elberfelder mal mitgebracht, da steht in Vers 23, und weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. So, sie haben einfach erkannt, das war ein schönes Kind. Ist das der Grund gewesen, warum man ein Kind hält? Einfach nur, weil es ein schönes Kind war? Die gute Nachricht dagegen hat sich da ein wenig Interpretationsfreiheit erlaubt und schreibt, sie sahen seine Schönheit und ahnten, dass Gott Großes mit ihm vorhatte. Das haben die sich aber nicht irgendwo hergezogen, diese Erklärung, sondern das Wort Schönheit, das hier im Hebräischen verwendet wird oder im Urtext im Hebräischen verwendet wird, das hat ungefähr so eine lange Liste an Bedeutungsmöglichkeiten. Und unter anderem geht es da auch um Hoffnung oder sie haben darin eine Hoffnung gesehen. Und jetzt können wir auch davon ausgehen, weil uns am Anfang, uns wird ja nicht gesagt, sie sind zur Schule gegangen, sie haben dies studiert, sie haben jenes studiert, sondern sie waren Teil des Stamms Levi. Und wir können uns da ziemlich sicher sein, dass in einer Zeit, wo es keine Nachrichten, kein Instagram und kein Netflix gab, dass man sich am Abend viele Geschichten erzählt hat. Und sie deshalb auch wussten, was Josef seinen Brüdern oder auch seinen Nachkommen am Sterbebett mitgegeben hat. Und zwar Folgendes, als Josef, wo ist das, in 1. Mose 50 steht das drin, als Josef am Sterbebett lag, hat er gesagt, es wird einer kommen, der wird euch ins verheißene Land, also in dem verheißenen Land, das Abraham versprochen wird, der wird euch dahin führen. Und das wussten die Eltern auch. Sie wussten von dieser Geschichte, sie wussten von dieser Verheißung. Und jetzt sehen sie dieses schöne Kind und sie ahnen etwas. Sie ahnen, dass Gott mit ihnen durch diese Schönheit etwas sagen möchte. Und deshalb stecken sie so viel Mühe darin rein, dieses Kind zu beschützen. Und für mich war das in dieser Geschichte das ausschlaggebende Detail, dass die Eltern Moses davon überzeugt waren, dass das, was sie da gesehen hatten, zu der Geschichte passt oder zu der Verheißung passt, die sie von ihren Vorfahren erzählt bekommen haben. So, und ich mache hier heute auch schon Schluss. Also für mich war das ein ziemlich kurzer Prozess, diese Geschichte. Also, was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass es wichtig ist, Gottes Plan zu kennen. Dass es wichtig ist, zu kennen, was hat Gott uns verheißen. Und wo können wir das denn nachlesen? Natürlich in der Bibel. Also es ist wichtig, sich mit der Schrift zu befassen. Es ist wichtig zu wissen, was hat Gott uns, seinen Kindern, was hat uns Gott, den Leuten, die nachfolgen, versprochen. Und wenn wir das verinnerlichen, wenn wir das wissen, wenn wir damit umgehen können, dann werden uns Sachen im alltäglichen Leben auch anders auffallen. Dann wird uns zum Beispiel, so wie es den Eltern von Mose aufgefallen war, das ist ein schönes Kind, da hat Gott was mit vor. Da werden uns auch Sachen, die im Alltag vielleicht belanglos erscheinen in erster Linie, werden uns vielleicht anders auffallen und uns etwas anderes sagen. Es gibt da von Timothy Keller eine Predigtreihe darüber, über christliche Disziplin. Und die fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn christliche Disziplin hört sich erstmal sehr streng an und etwas, was uns in unserem Glaubensleben ja gar nicht so passt. Also wir sollen ja nicht aus Disziplin glauben. Aber die Begründung, weshalb er diese Predigtreihe gemacht hat und weshalb er diese Punkte, die er, also Bibellesen, Anbetungszeit, Zeit miteinander, Gemeinschaft unter Christen, Freundschaft unter Christen und noch ein paar weitere, warum er das gemacht hat, der Grund, warum er diese Predigtreihe gemacht hat, war, dass er es folgendermaßen erklärt hat: Wenn wir mit dem Glauben in Berührung kommen, wenn wir mit Gott in Berührung kommen, dann ist es sehr oft, dass wir ihn entweder mit unserem Wissen, mit unserem Verstand wahrnehmen oder dass wir ihn durch ein Gefühl wahrnehmen. Aber es ist sehr selten, dass unser kompletter Körper, also Geist, Seele, Leib, alles zusammen Gott erfährt und Gott verinnerlicht. Und christliche Disziplinen helfen uns dabei, das alles zu vereinen, dass auch die anderen, zum Beispiel wir haben verstanden, was Gott für uns gemacht hat, aber wir fühlen es vielleicht noch nicht oder ein Teil von unserem Bewusstsein hat das noch nicht komplett kapiert. Und durch die christlichen Disziplinen, sagt er, wird das alles zusammengebracht. Dadurch, dass wir immer weiter üben und uns in dem festigen, was Gottes Glaube für uns ist, kommt das alles zusammen und Gott ist wirklich in uns und Gottes Glaube ist wirklich tief in uns drin und in unserem Herzen. Ja, damit möchte ich einfach abschließen. Ich möchte euch ermutigen, befasst euch mit den Verheißungen, die Gott uns gemacht hat. Befasst euch mit Gottes Wort. Viele von euch tun das auch schon, vielleicht einige mehr, andere weniger. Aber nur wenn wir das verinnerlichen, was Gott uns zugesprochen hat, dann können wir auch in den vielleicht belanglosen Dingen des Lebens Gottes Plan sehen und dann auch mit etwas mehr Selbstbewusstsein und auch mit etwas mehr Hoffnung in jeden Tag gehen. Dann kann uns auch eine politische Ansage, ein politisches Gebot nicht aus der Bahn bringen, denn unser Glaube, unsere Hoffnung, das, worauf wir schauen, das fundiert sich in dem, was Gott gesagt hat. Amen.